Wir sind, Linda und ich, nach der Hochzeit am Sonntag, ich meine, die Hochzeit war am Samstag, aber dann am Sonntag sind wir losgefahren zurück und wir sind in Hünfeld angehalten und haben dann Christians Gemeinde besucht. Das habe ich mir erwünscht seit Jahren. Linde und ich, wir kennen ein paar Leute dort, selbstverständlich Wilfried Block kennen wir alle hier und ein paar anderen kennen wir. Ich war überrascht, wie viele Leute, die dort sind, die ich kenne. Und das war eine schöne Erfahrung. Grüße zurück zu eurer Gemeinde. Sie haben ein ganz schönes Gottesdiensthauses, das vor was, 20 Jahren gebaut wurde oder 25? Vor 10 Jahren. Es war es wert zu warten. Es ist ganz schön. Und öfters denken wir, also für eine freie Gemeinde kann es nicht geschehen, aber doch. War eine schöne Erfahrung und auch der Gottesdienst war uns ein Segen. Wir schauen in Apostelgeschichte Kapitel 4, Apostelgeschichte Kapitel 4, Apostelgeschichte Kapitel 4. Auf die Titelseite von dem christlichen Zeitschrift Faktum für März ist ein Bild von einem gekreuzigten Christen in Syrien zu sehen. Der begleitende Artikel liest Folgendes: Christen, Jesiden und angeblich nicht rechtgläubige Muslime wurden in den letzten Monaten im Irak und in Syrien bereits geköpft, verbrannt, gekreuzigt und zu Tode gefoltert. Tausende sind auf der Flucht und vom Tod durch Hunger und Kälte bedroht. Die Terrorwelle nimmt von Tag zu Tag zu. Solche Bilder findet man in christlichen Zeitungen oder Zeitschriften. Man sucht sie vergeblich in der säkularen Presse. Wir sind mit Recht entsetzt, dass so etwas passiert. Worte fehlen uns, um die Traurigkeit dieses Leidens zu kommentieren. Wir sollen allerdings nicht überrascht sein, dass solches passiert. Denn Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt: Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Jesus wurde gekreuzigt. Warum soll es uns überraschen, dass Christen gekreuzigt werden? Ich möchte, dass ihr mit mir in Markus Evangelium schaut. Entschuldige, ich habe gesagt, Apostelgeschichte 4, wir kommen dazu, das ist unsere Hauptstelle. Aber das Erste, das ich euch zeige, ist Markus Kapitel 10 und Verse 28 bis 30. Markus Kapitel 10, Verse 28 bis 30, wo Petrus eine Frage stellt. Der reiche junge Mann hat den Weg mit Jesus abgelehnt. Und dann sagt Petrus, er stellt eine Frage. Petrus begann und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Also die nächste Gedanke ist, was ist für uns dann? Und das ist eine berechtigte Frage. Jesus gibt eine Antwort, und was für eine Antwort? Wahrlich, Vers 29, sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Ecke verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Ecke. Also, ich kann euch sagen, das haben wir wirklich erlebt, sind hier nach Deutschland um des Evangeliums willen gekommen. Und ich kann euch sagen, es ist buchstäblich passiert. Genau, was hier geschrieben ist. Aber dann lesen wir weiter. Unter Verfolgungen und in den kommenden Zeitalter ewiges Leben. Das nicht vergessen. Verfolgung gehört dazu. Mit allen Segen, und sie sind reichlich da. Und jeder, der den Herrn Jesus kennt, kann sagen, Gottes Segen sind in meinem Leben reichlich da. Manchmal erkennen wir sie erst, nachdem wir zum Glauben kommen. Meine Segen sind reichlich da, Gottes Segen sind reichlich da in meinem Leben. Aber eins, das noch dazu gehört, ist Verfolgung. Wenn wir eine Gemeinde sein wollen, eine Gemeinde nach dem Muster des Neuen Testaments, dann müssen wir auch verstehen, Verfolgung gehört dazu. Heißt nicht, dass wir Verfolgung für uns gestalten. Okay, das ist nicht gemeint, aber wir sollen es erwarten. Verfolgung gehört dazu. Und der Anfang von dieser Verfolgung für die erste Gemeinde finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 4. Und jetzt wollen wir dort schauen. Apostelgeschichte Kapitel 4. Apostelgeschichte Kapitel 4. Petrus, der Apostel, und Johannes, der Apostel, sind, lesen wir in Kapitel 3, Vers 1, im Tempel in den Tempel hineingegangen. Und es gab einen gelähmten Mann dort. Und sie haben diesen Mann geheilt. Er war so froh, dass er nicht nur aufstand, sondern er sprang, er hüpfte. Ja? Er ist so gesprungen und hat Gott gelobt. Und selbstverständlich war er dann in dem Augenblick sehr aufmerksam, und Leute haben ihn erkannt, denn er war auch Bettler. Und sie waren erstaunt. Und Petrus und Johannes haben dann das Evangelium gepredigt, kann man in Kapitel 3 lesen. Und sie haben auch erklärt, was die Sünde ist, die sie bekennen müssen und von dem sie abkehren müssen. Haben evangelisiert, also die Bibel sagt in Kapitel 3, Vers 1, sie sind in der neunten Stunde hineingegangen. Und jetzt ist es abends, lesen wir in Kapitel 4, das heißt, 3 Stunden lang gab es Evangelisation in dem Tempelgebiet. Und wenn du einmal in Jerusalem gewesen bist, dann weißt du, das Gebiet ist richtig groß, richtig groß. Und da gab es Tausende von Menschen, die dort waren und zugehört haben, denn wir wissen, es haben sich 2000 bekehrt an dem Tag, sodass die Menge von 3000 auf 5000 gewachsen ist. Und ich lese in Vers 4, während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Und es verdroß, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. hohe Priester, die Namen sogar finden wir in den Evangelien. Sie hatten Jesus verhaftet und schlecht behandelt und dann haben sie ihn zu Pilatus übergeben, damit Pilatus ihn kreuzigen würde. Das sind die Leute, die jetzt diese zwei Aposteln mal ansprechen. Und der Hauptmann, das war jemand, der dafür verantwortlich war, für Sicherheit im Tempelgebiet, war auch notwendig. Da gab es viele Menschen dort. Und das war seine Aufgabe. Man würde heute vielleicht ihn beschreiben als Hauptkommissar, Polizei. Hauptkommissar. Und sie waren geärgert, weil eben die Apostel von Jesus gepredigt haben. Nicht nur das, sondern auch von der Auferstehung. Es war erst so vor 2 Monaten oder so, dass Jesus gestorben ist und sie dachten, wir haben ihn aus der Welt geschafft. Eben nicht. Und es sind immer mehr zum Glauben gekommen und jetzt stehen diese zwei Kerl im Tempelgebiet, das ist unser Gebiet, und sie predigen von Jesus, den wir getötet haben, und sagen, dass er auferstanden ist. Und noch mehr Leute bekehren sich. Man muss auch verstehen, die Sadduzäer, die hier genannt sind, diese Sadduzäer, von denen die hohen Priester gehörten, die Sadduzäer glaubten, dass es keine Auferstehung gibt. Das war ihre feste Überzeugung. Und das heißt dann, dass sie sehr geärgert waren. So haben sie sie in Haft gesetzt und sie haben die Nacht in Gewahrsam verbracht. Auch der Mann, der geheilt war, die drei. Hast du mal gedacht, wie das vielleicht für die drei war? Wir überlesen das so, denn das geht so schnell. Sie haben eine Nacht in Gewahrsam verbracht. Ja, wie war das für die drei dann? Keiner hat darüber geschrieben. Sicherlich haben sie davon erzählt nachher, aber keiner hat davon geschrieben. Und hier ist der Mann, der vor kurzem geheilt wurde und jetzt steckt er in die Klemme, er ist in Gewahrsam jetzt und sie wissen nicht, was kommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er gesagt hat, ja, was denkt ihr, was auf uns zukommen wird morgen früh? Vielleicht sollen wir erzählen, dass wir gar nichts Böses meinen. Und vielleicht gibt ihr ein paar Vorschläge und die zwei Aposteln sagen, morgen werden wir das Richtige sagen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Vielleicht ging es so, immer wieder, ein paar Mal, bis der Mann, ich gebrauche nur Fantasie, okay? Bis der Mann gemeint hat, okay, also ich komme nicht weiter in diesem Gespräch, ich muss zufrieden bleiben, bin so dankbar, dass ich jetzt laufen kann. Sicherlich werden Sie morgen verstehen, ich bin geheilt worden. Hannas und Kaiaphas, das waren die gleichen Leute, die Jesus zum Pilatus überlieferten. Und dann lesen wir, dass diese drei Männer vor dem Hohen Rat gebracht wurden. Das Hohe Rat war das höchste politische und juristische Gremium im Judentum. Es gab in Jerusalem immer wieder falsche Messias, die Bürger aufregten und Menschen nach sich gezogen haben. Und das Hohe Rat war darauf bedacht, dass es nicht noch einmal geschehen soll. Aber Jesus, der war jemand besonders. So stellen Sie in diese Versammlung von dem Hohen Rat diesen Menschen eine Frage. Vers 6, und Hannas, der Hohepriester, und Kaiaphas, und Johannes, und Alexander, Und so viele vom hohen priesterlichen Geschlecht waren, und nachdem sie sie in der Mitte gestellt haben, fragten sie: In welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dieses getan? Was steht dahinter? Wir wollen eine Erklärung. Sie können es nicht verneinen. Aber sie wollten eine Erklärung. Und dann lesen wir: Da sprach Petrus erfüllt mit Heiligem Geist zu ihnen. Das ist der Grund, warum ich heute Morgen mein Fantasie ein bisschen gebraucht habe, um zu erklären, die zwei Apostel wussten: Gott wird uns morgen helfen. Und ich zeige das euch in Matthäus-Evangelium. Nee, ich brauche nicht zu zeigen. Ich werde das zitieren. Und ihr könnt es nachschlagen, wenn ihr wollt. Matthäus Kapitel 10, Verse 19 bis 20. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Erfüllt vom Heiligen Geist. Und wenn wir das im Neuen Testament lesen, gut beachten, Geschwister, wenn die Bibel sagt, erfüllt vom Heiligen Geist, dann heißt das, der Heilige Geist hat die Kontrolle übernommen. Erfüllt vom Heiligen Geist fing er an zu sprechen. Die Hohepriester haben gemeint, Jesus und seine Bewegung zu stoppen. Und haben erst gemeint, dass sie das getan haben. Und dann haben kurz danach, 3 Tage danach, haben sie von den römischen Soldaten gehört, der Grab ist leer. Und jetzt gibt es ein paar tausend Zugehörige zu dieser Bewegung. Und sie lehren im Tempelgebiet, dass Jesus auferstanden ist, das ist unerhört. Jetzt geben sie Petrus und Johannes ein Verhör. Mit welcher Kraft tut ihr das? Sie dachten, dass sie einfache Menschen fragten und sie bekommen dann eine einfache Antwort von diesen Menschen. Ich weiß nicht, was ihre Ausbildung war, aber ich denke, im Vergleich zu uns heute, Quali, okay? Oder vielleicht mittlere Reife, weiter nicht. Sie wussten nicht, die Hohepriester, sie wussten nicht, dass sie Gott Fragen stellen. Denn erfüllt vom Heiligen Geist fing er an zu sprechen. Und das, was Petrus sagte, war wirklich hart. In Vers 8, da sprach Petrus erfüllt vom Heiligen Geist zu ihnen: Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund im Namen Jesu Christi des Nazareers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Mann, das war hart. Aber es kommt noch härter. Vers 11, dies ist der Stein, der von euch den Bauleuten für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. Es kommt aus Psalm 118, sie haben es gewusst. Sie kannten diesen Psalm, höchstwahrscheinlich. Und das sagt, dass die Bauleiter den Stein verworfen haben, dass Gott auserwählt hat. Und dann zeigen sie die Finger sozusagen auf denen und sagen: Ihr seid diese Leute, von denen David gesprochen hat. Ihr seid die Leute. Wie könnten Sie so viel Mut haben vor diesen Menschen, die die größte Kraft der Nation waren, weil sie vom Heiligen Geist erfüllt worden sind? Und Jesus hat zu denen gesagt, in dem Augenblick, da das geschieht, braucht ihr nicht zu fürchten oder darüber nachzudenken, was soll ich sagen, denn der Heilige Geist wird durch euch sprechen. Und der Heilige Geist, Geschwister, benutzt immer Gottes Wort. Und dann geht es weiter. Also, ob sie noch nicht verstanden haben, haben sie etwas durch die Kraft des Geistes gesagt, das für allen Menschen eine Predigt ist, bis heute. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, durch den wir errettet werden müssen. Jesus Christus. Nur er kann Menschen retten. Und zwar nicht nur die Juden, sondern alle Menschen weltweit. Was für ein kräftiges Wort, das bis heute, 2000 Jahre später, zu Menschen gesprochen wird, um sie den Weg zum Heil zu erklären. Diese Männer, die im Vergleich, wenn es wie heute wäre, sie hatten Quali oder Mittelreife, mehr nicht, unter all diesen Gelehrten und mächtigen Menschen, wirklich mächtige Menschen, Menschen, die gelernt haben, zu reden und debattieren. Und einfache Menschen sprechen, was sie nicht widerstehen können. Weil Gott durch denen gesprochen hat. Es gibt Menschen, die meinen, dass sie Gott vertreten und verstehen nicht, dass sie die Feinde, den echten Menschen Gottes sind. Von dem Tag, wovon wir in Apostelgeschichte 4 lesen, bis heute geschieht's immer wieder. Gott will, dass solche Menschen Umkehr machen. Das ist seine Idee. Im Jahr 1538 wurden 12 Wiedertäufer im Dorf Vught in heutigen Belgien verhaftet. Warum? Weil sie sich taufen lassen haben. Als wiedergeborene Christen haben sie sich taufen lassen. Sie wurden verhaftet und schließlich hingerichtet. Bevor eine Frau von dieser Gruppe hingerichtet wurde, fragte sie ein dominikanischer Priester: Bleibst du nicht bei der Heiligen Kirche? Sie antwortete: Ich bleibe bei Gott. Ist mir dies nicht Heilige Kirche genug? Richard Wurmbrand erzählt uns, dass einmal, als Ungarn unter Kommunismus war, dass ein russischer Offizier zu einem Gemeindehaus kam. Er bat den Pastor, dass er mit ihm alleine sprechen könnte. Und die zwei sind gemeinsam in einem Zimmer gegangen. Und als sie einen Stuhl jede genommen hat und gesessen sind, dann hat er auf ein Kreuz gezeigt. Der Offizier war hart und arrogant und von seiner Position als Sieger sehr selbstbewusst. Und als er auf das Kreuz zeigte an die Wand, forderte er von dem Pastor: Du weißt ja, dass das eine Lüge ist. Ihr Geistliche, ihr gebraucht es nur, um die armen Leute zu betrügen, damit sie zufrieden sein werden. Gebe zu, dass du nicht wirklich glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und der Pastor antwortete: Mein lieber junger Mann, es ist die Wahrheit und ich glaube es. Versuch mich nicht auszutricksen, sagte der Kapitän. Dies ist eine ernsthafte Sache. Dann zog er seine Pistole raus, richtete sie auf den Pastor und sagte: Gebe zu, dass dies alles eine Lüge ist, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist, sonst werde ich dich erschießen. Und der Pastor antwortete: Ich kann dies nicht verneinen, denn dies ist die Wahrheit. Und ich glaube diese Wahrheit. Plötzlich warf der junge Offizier seine Pistole auf den Boden, fing an zu weinen und umarmte den Pastor. Es ist wahr, sagte er. Aber ich war nicht sicher, dass Menschen für diesen Glauben sterben, bis ich selbst das herausfand. Und jetzt kann ich auch für Jesus Christus sterben. Das war der Anfang und interessanterweise, dann entdeckst du das immer wieder in der Apostelgeschichte. In Kapitel 4 wurden sie nur verhaftet und dann bedroht. In Kapitel 5 wurden alle Apostel dann verhaftet und sie wurden gepeitscht. Und dann in Kapitel 6 wurde Stephanus verhaftet und in Kapitel 7 wurde er getötet. Und in Kapitel 8 wurden mehrere verhaftet und in Kapitel 12 wurde der Apostel Jakobus enthauptet. Und so ging es weiter und weiter durch die Apostelgeschichte. Die Christen wurden verfolgt. Und es ging so durch die ganze Zeit der jungen Gemeinde. Christen wurden immer wieder verhaftet, bedroht, gefoltert, getötet und sind die Mehrheit von denen standhaft geblieben. Und der Glaube hat sich durchgesetzt. Und die Kaiser mussten endlich aufhören, die Christen zu verfolgen, weil es so viele von denen gab. Sie mussten Frieden mit den Christen stiften, denn sie könnten das nicht verhindern. Und die Verfolgung, immerhin, ist weiter und weiter und weiter und weiter und weiter gegangen bis heute. Es gehört dazu, weil in der Bibel lesen wir in Epheser Kapitel 2, der Teufel, der Herrscher dieser Welt ist. Und er beeinflusst Menschen gegen Jesus Christus und selbstverständlich gegen Christen. Wie soll man darauf reagieren? Denn es wird geschehen, Geschwister, es wird geschehen. Es ist nicht nur in Südostasien oder in China oder in Nordkorea oder im Nahen Osten oder in Nordafrika. Es fängt jetzt an in meiner Heimat. Und wir sollen nicht vergessen, vor 60 Jahren war es hier richtig arg, die Verfolgung von wiedergeborenen Christen. Richtig arg. Es ist ein Teil unseres Schicksals, da wir zu Jesus gehören. So ist die Frage, wie soll man darauf reagieren? Paulus sagte, alle, die gottesfürchtig leben wollen, alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt werden. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12. Alle. Das heißt, wenn du dein Leben für den Herrn Jesus Christus einsetzt, du kannst darauf erwarten, es wird dir Verfolgung geben. Geschwister, Verfolgung fängt leicht an, wenn Leute dich auslachen. Okay? Wenn eine Gruppe von Menschen dich auslachen für dein Glauben, da fängt es mild an. Geht immer weiter. Jeder, der ein gottesfürchtiges Leben führen möchte, wird verfolgt werden. Das ist Gottes Wort. Gut, wie sollen wir reagieren? Schau zuerst, dass du gerechte Strafe mit Verfolgung nicht verwechselst. Es gibt Christen, die das tun übrigens. Wenn du eine Auseinandersetzung mit deinen Nachbarn hast, so ist dieses nicht Verfolgung, okay? Wenn ein Bruder dich zurechtweist, so ist es auch nicht Verfolgung. Es gab ein junger Bub, der zu einer christlichen Familie gehörte. Er war ungehorsam und wurde bestraft. Er meinte, mit Unrecht bestraft. Er kam zum Tisch beim Abendessen und es wurde ihm gebeten, dass er Tischgebet sagt. Und er sagte, Herr, ich danke dir, dass du vor mir einen Tisch bereitet hast in Angesicht meiner Feinde. Und manche erwachsene Christen benehmen sich ähnlich. Petrus selbst erklärt, dass der Christ schauen soll. Du kannst es mal lesen in 1. Petrus Kapitel 2. Der Christ soll schauen, dass er nicht als Übeltäter leidet. Das ist eben keine Verfolgung. So, wenn es wirklich Verfolgung ist, dann wie sollen wir reagieren? Erstens, wir schauen wieder in Apostelgeschichte Kapitel 4 und Vers 18. Und ich lese, als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in den Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt selbst, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Erstens, weiter im Namen Jesu reden. Höre nicht auf. Zweitens finden wir in Vers 23, als sie aber entlassen waren, Petrus, Johannes und der geheilte Mensch, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, sie haben gebetet. Also das ist Nummer 2. Beten. Wenn dieses dir geschieht, bete zu Gott. Und sie haben erkannt, Gott hat die Kontrolle. Egal, was Menschen vorhaben, Gott hat die Kontrolle. Erstens, die Wahrheit weitersprechen. Zweitens, bete. Denn wisst ihr was, Geschwister? Das, was geschieht, ist zu groß für uns. Wir haben nicht die Kontrolle. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus Christus. Und er wird es erlauben, weiter zu geschehen oder zu stoppen sofort. Das ist seine Sache. Er hat Dinge vor, die wir nicht ahnen können. Beten, damit wir dann mit Gott im Einklang werden. Drittens, danken. Ich lese in Kapitel 5 von Apostelgeschichte, das ist das zweite Mal, dass sie verhaftet wurden, diesmal gepeitscht, wie gesagt, in Kapitel 5, Verse 40 und 41, nach dem zweiten Mal. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie und geboten ihnen im Namen Jesu, nicht zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat hinweg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Drittens, danken. Jesus sagte, glücklich, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen, um meinetwillen. Ich darf mich darüber freuen, auch wenn ich mich nicht so fühle. Ich darf mich darüber freuen. Viertens, dulden. Und wir werden es nicht aufschlagen, aber in 1. Petrus Kapitel 2, Verse 20 bis 22, Jesus ist unser Vorbild. Ausharren, dulden, uns nicht dagegen wehren. Denn der Kampf, es geht nicht um mich, sondern um Jesus. Fünftens, die Verfolger segnen. Ich möchte, dass wir dieses aufschlagen, und zwar in Römer Kapitel 12, Vers 14. Römer Kapitel 12, Vers 14. Römer Kapitel 12, Vers 14. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Geschwister, ehrlich, das wäre für mich schwierig. Als ich Teenager war, habe ich das Buch gelesen, Kreuz und Messer. Und selbstverständlich für einen Teenager ist das packend. Und in dieser Geschichte gab es einmal, und das war in einem Gebiet von jungen Leuten, die kriminell waren, und Christen sind hinausgegangen, haben sie angesprochen mit dem Evangelium. Und zwei junge Damen waren draußen in New York City, und eine von diesen jungen Männern hat ein Messer genommen und hat so auf die Kante von ihrem Rock mal durchgeschnitten. Und sie hat sofort reagiert. Gott segne dich. Er hat sein Messer auf den Boden fallen lassen. Und diese Gruppe von jungen Menschen sind zu der Versammlung dann gekommen und ein oder zwei haben sich bekehrt. Es gibt Dinge, die ich nicht verstehe, Geschwister. Dinge, die für mich wirklich hart sind. Aber Gott sagt das. Wer bin ich, ihm zu widersprechen? Er tut große Dinge. Mein Verfolger segnen. Sechstens, für die Verfolger beten. Jesus sagte in der Bergpredigt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Adoniram Judson war ein Missionar nach Burma. 13 Jahre lang gab es nur eine Handvoll von Bekehrungen. Aber er hat Geduld gehabt und dann auf einmal ging es los und viele Leute haben sich bekehrt, ganz viele Leute. Und das hat dann die buddhistische Mönche besonders geärgert. Und ein Evangelist aus den Christen wurde einmal genommen und verprügelt. Und er kam zurück zu Adoniram Judson, hat erzählt, was geschehen ist. Und er hat gesagt, gehen wir jetzt zu der Polizei, um diesen Menschen zu verhaften. Sammle alle die Geschwister. Und wir gehen zu der Polizei, um diese Menschen zu verhaften. Adoniram Judson hat alle Geschwister gerufen. Und sie sind zusammengekommen. Und dann haben sie eine Gebetsstunde gehabt. Und dann haben sie den Herrn gedankt Und dann haben sie für den Menschen gebetet, die das getan haben. Und dann haben sie für den Evangelist gebetet, dass Gott ihm Vergebung in seinem Herzen schenken würde. Und sie haben gebetet, dass Gott die Verfolger reichlich segnen würde. Und die Gebetsstunde war so voller Freude und Friede beendet. Und das war's. Für die Verfolger beten. Siebtens. Habt mit den Verfolgten Solidarität. Ich möchte aus 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8, mal lesen. Ihr bräucht nicht mal umblättern. Ich lese halt vor. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8. Er sagt, denn, es spricht zu Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meine, seines Gefangenen, sondern leide mit mir für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Solidarität. Er war Gefangener. Später lesen wir in Gottes Wort, dass Timotheus selbst gefangen worden ist. In Hebräer Kapitel 13, Vers 2 wird es wiederholt. Wir sollen mit denen Einheit haben, die auch selbst im gleichen Leib sind. Die gehören zum gleichen Leib. Wie kann ich das mal machen, Jeff? Also eins, du kannst für sie beten. Wir haben es heute Morgen getan. Ganz wichtig, dass wir das tun. Aber nicht nur sonntags. Du kannst auch unter der Woche für sie beten. Du kannst auch Briefe schreiben. Das ist etwas, das wunderbar funktioniert hat in der Zeit von Kommunismus. Wunderbar funktioniert. Und hinten habe ich zwei Artikel mit Adressen drauf. Schreiben Sie René Vianney in der Zentralafrikanischen Republik, hat ihr Ehemann verloren. Er wurde von Islamisten getötet. Und dann gibt es eine zweite. Trost und Gebet für junge Witwe Sharifa, man kann auch an sie schreiben, ist erklärt wie. Allerdings in diesem Fall, das sind nur für Menschen, die Englisch schreiben können oder Französisch. An unsere Schwester, eins in Nigeria und eins in Zentralafrikanischen Republik. Solidarität. Achtens und letztens. Verstehen, wozu das alles hinführt, diese Verfolgung. Der Kirchenvater Tertullian schrieb, das Blut der Märtyrer ist Same der Gemeinde. In Zusammenhang hat er geschrieben, du kannst uns nicht ausrotten. Und er hat recht gehabt. Als die Reformation in England losging, gab es ein paar von den Reformatoren, die in der Zeit von Königin Marias hingerichtet wurden. Und zwei von diesen waren Hugh Latimer und Nicholas Ridley, zwei Gelehrten. Als sie am Scheiterhaufen waren, hat Latimer zu Ridley gesagt, sei getrost, Master Ridley, zeige dich als Mann. Wir werden heute ein solches Licht anzünden, das durch Gottes Gnade, aber da bin ich ganz sicher, in England nie wieder verlöschen wird. Und es ist tatsächlich geschehen. Wir wissen nicht, was Gott vorhat.1527 wurde Balthasar Hubmaier, der Reformator und Wiedertäufer, verhaftet und gefangen gesetzt. Am 10. März 1528 wurde er in Wien zur Hinrichtung geführt. Als er an der Richterstätte ankam, rief er in Schweizer Mundart aus: O mein gnädiger Gott, verleihe mir Geduld in meine großen Marter. Er bat dann die Menge, ihm zu vergeben, wenn sie irgendetwas wider ihn hätten. Und er seinerseits vergab seinen Feinden. Als sich das Feuer erhob, rief er aus: O mein himmlischer Vater, O mein gnädiger Gott. Als sein Haar und sein Bart zu brennen anfingen, rief er: O Jesus, Jesus. Er war bald tot. Die Zuschauer meinten, sein Gesicht habe während seines Leidens mehr Zeichen der Freude als des Schmerzens gezeigt. So bezeugte ein edler Ritter Christi die Wahrheit. Hubmeiers Wahlspruch lautete: Die göttliche Wahrheit ist untödlich. Die heutigen Baptisten sind Anhänger der Wahrheit, die Hubmeier gelehrt hat. Geschwister, das sind wir. Hätte er die Millionen von Gläubigen sehen können, die 4 Jahrhunderte nach seinem Märtyrium freudig an den Überzeugungen festhalten, für die er starb, wie viel größer wäre seine Freude gewesen. Gott hat etwas vor. Weil andere Menschen aus Haaren gehabt haben, haben wir heute die Freiheit. Und es gibt Millionen, aber Millionen von wiedergeborenen Christen in dieser Welt. Wir wollen uns im Gebet neigen.